Na, wenn das mal was wird hier.
Uiuiui.
Thomas, du liegst da. Oh, Entschuldigung, hab ich ja. Tut mir leid, dass mir das direkt so, so rausgerutscht ist. Lord Tomsky.
Das ist nicht professionell.
Lord Tomsky.
Stimmt, Lord Tomsky. Ja,
ja, da sage ich einfach Thomas aus alter Gewohnheit. Tut mir leid.
Ja.
Ne, du liegst.
Ist vergeben.
Du liegst auf einem Bett.
Auf einer Bahre.
Ich sehe euch beide nur über das Video. Du liegst auf so einem Bett und ja. Es sieht jetzt schon so aus, als würdest du ganz oft an das Mikrofon stoßen während der Aufzeichnung und es ganz oft diese Geräusche geben. Da können wir uns praktisch jetzt schon drauf einstellen, oder?
Das ist korrekt. Ich gebe mein Bestes, Leute. Aber wir haben es ja eben schon festgestellt, wir haben Latenz im Kopf heute.
So ist es. Das ist nämlich immer das Hauptthema vor einer jeden Aufnahme, wenn wir nicht am selben Ort sind. Denn ich bin ja hier in Berlin, Klaas ist in einem feinen Hotel, Schmitty ist in so einem Autobahn-Motel untergebracht, beide ihrerseits in München.
Hier kommt also die Manson-Family jeden Moment rein. Also wenn es hier klopft, dann ist es die Manson-Family. Ja.
Und dann ist eben ein großes Thema, wir als Akustikexperten, ob es eine sogenannte Latenz gibt. Das heißt, ob wir uns alle auch in dem Moment hören, wenn das gesprochene Wort auch wirklich unsere dummen Mäuler verlässt. Das war großes akustisches Thema vorher und wir haben festgestellt, die Latenz besteht vor allen Dingen im Kopf.
Ja, genau, und das ist auch gar nicht mal so auszugleichen, weil da kann man nicht einfach irgendwie besseres Internet besorgen und dann geht's wieder, sondern man muss einfach mit dem leben, was da ist. In der eigenen Substanz muss man sich zurechtfinden, wie so oft im Leben. Das gilt für die Zuhörerinnen und Zuhörer von Baywatch Berlin natürlich sowieso. Und du bist ein bisschen krank, ne? Jakob, was ist los mit
ja,
dir?
Ja, irgendwie heute Nacht und schon gestern hat irgendwie, glaube ich, so 3 Kilo Rotz, hat sich's ganz gemütlich gemacht unter meiner Stirn. Die haben da so 2 Sofas reingeschoben, den Fernseher angemacht. So ein bisschen sind die da jetzt am Zappen und am Hocken. Und deswegen habe ich so ganz dolle Kopfschmerzen und meine sogenannten Nebenhöhlen sind verstopft. Und wenn mir irgendein Pisser jetzt schreibt, deine Stimme hat genervt, dann fickt euch jetzt schon.
Jakob, da muss ich gleich einschreiten. Ne? Also
ja, wir haben. Ich wollte jetzt die einfach nur so mit Aggression.
Ja,
so von
genau.
Mir
und ich habe gestern wurde ich noch
ich
mal.
Bin ganz sensibel
ich wurde
heute.
Gestern noch mal ermahnt, Jakob, dass sich unser Podcast nicht zum Einschlafen eignet.
Ja, aber das ist doch auch unser Prinzip. Nee, das wollen wir doch gar nicht, dass Leute
das
dazu einschlafen.
Ausschließlich an dir. Das wurde mir auch.
Ja, das ist aber auch bewusst.
Ach so.
Wer soll, ich sag mal, was, da merkt man aber auch die feinen Unterschiede. Also das ist doch nicht, man geht doch hier nicht auf so eine akustische Bühne, damit die Leute dabei herrlich einschlafen. Das will ich doch gar nicht.
Das könnte auch ein
Service sein. Sie sollen ganz konzentriert uns zuhören.
Ich glaube, ja, Klaas ist eingeschlafen.
Also ich finde das total in Ordnung, weil man erschließt sich praktisch eine neue Zielgruppe. Also ich finde, man kann ganz monoton vielleicht interessante Sachen erzählen. Dann würde man so beide mit einer, wie heißt das, mit einer Klatsche kriegen, oder wie nennt man das?
Guck mal, also ihr müsst ja mal das so sehen. Böhmermann, der macht 80% seiner Zuschauer mit Leuten, die eingeschlafen sind.
Ja, das
wir können das doch auch machen. Also das öffentlich-rechtliche Prinzip hier mal durchziehen.
Beim ZDF.
Einfach darauf hoffen, dass viele wegdämmen.
Beim ZDF kann man ja nichts dafür. Das mag schon sein, dass dann ein paar einfach praktisch nach der Heute schon nie wieder aufstehen. Das passiert. Ja.
Aber wir können hier mal ein einzigartiges Podcast-Experiment wagen, indem wir heute alle ZuhörerInnen bitten, nach dem Wachengenuss dieser Folge, diese Folge dann auf stumm die ganze Nacht in der Rotation laufen zu lassen. Das würde mich wirklich sehr erfreuen.
Ja, das ist gut.
So, aber jetzt mal hier Hände aus den Taschen. Es gibt wichtige Themen. Der König ist in Deutschland. Und das ist er seit gestern. Er hat sich schon wie ein echter Berlin-Tourist das Brandenburger Tor angeschaut. Klar, das ist ja auch also wirklich eine fantastische Aussicht. Er schläft im Adler, natürlich im King-Size-Bett. Und ich habe exklusiv für euch das echte Menü des Königs herausgefunden, was er beim Bundespräsidenten im Schloss Bellevue zu essen
sagt.
Seid ihr interessiert?
King Charles, ja?
Und ich habe da einige Fragen, ich will es einmal mit euch durchgehen.
Mal.
Also König Charles III. Heißt er und Camilla sind, ich glaube, gestern sogar schon beim Staatsbankett gewesen, am 29. Nee, welcher ist heute? Heute ist der 30., also nehmen an einem Donnerstag auf, am Mittwoch waren sie da. Es gab gebeizter Karpfen mit Erfurter Brunnenkresse.
Ja, das Problem ist, glaube ich, auch, dass man grundsätzlich
war aber nur ein Gericht
man
von
kann
8,
ja, ja? Nee, aber man kann ja, selbst wenn der König kommt, kann man ja nicht einfach sagen, so, ja, was hast du Bock heute Chinesisch oder wollen wir Italienisch essen oder so, ja, oder was magst du denn eigentlich? Sondern,
ja, eigentlich?
Weil man natürlich, ja, dann immer zeigen muss, was kommt aus der Region, was können wir hier ganz besonders
das
gut.
Das stimmt.
Dann muss der da so, ja, Brandenburger, ja, Karpfen essen, weil der eben um die Ecke da gefangen wurde, ist ja auch nicht schlecht. Aber der kann nicht einfach, ja, sagen, oh Leute, komm, heute bestellen wir beim Inder. Das geht nicht. Er muss immer überall, wo er hingeht, muss, ja, er dann immer so in Anführungsstrichen das Beste, was die eben haben.
Oder meint ihr, der König ist auch ein bisschen wie so ein Mallorca-Deutscher, der dann am liebsten halt auch seine Speisen in Spanien isst? Also der sich dann so freut, dass dann
ja,
da
also,
Eisbein
gibt. Glaube, also ich glaube auch nicht
Fish
nur,
Chips.
Ich glaube auch nicht nur, ja, also so rum gedacht, sondern was ich gehört habe, er hat auch sein eigenes Klo dabei. Also er ist in, ja, selbst auf Reisen ein...
Ist das ein Mitarbeiter oder ist es ein Gefäß?
Ne, er ist selbst auf Reisen ein Heimscheißer. Darf man den König eigentlich Heimscheißer nennen oder kriegt man da Ärger? Mit der Krone wird man in den Kerker geworfen.
Kann sein, dass du dann in den Commonwealth nicht mehr einreisen darfst.
Nee, aber es will doch auch kein Mensch sehen, Entschuldigung, wenn der da auf die Betriebstoilette muss, ne? Und du wäschst dir gerade die Hände, dann kommt
wie
da
so ein
King
Handwerker.
Charles, ne? Und dann so mit dem Ellbogen die Tür aufmachen, das ist doch irgendwie nicht königlich, ne?
Mit dem Fuß so die Toilettendeckel hochklappen. Meint, das kann der?
Ja, dann erstmal die Jacke aufhängen an den Haken.
Ja, die Jacken und die ganzen Orden.
Nee. Meint ihr, das
die Krone an den Haken.
Meint ihr, das ist teuer, mit einem eigenen Klo zu reisen? Wir machen ja heute auch noch Reisebüro.
Vergiss es, Jakob.
Und ihr wollt ja meine Reise planen. Und ich überlege gerade, ich könnte doch so einen großen, 2 Meter hohen Hermes-Koffer, so aus Leder, und da drin ist dann ein goldenes Reiseklo.
Ja.
Was am Ende, weißt du, am Ende vom Rohr ist dann nicht das nächste, sondern ist einfach so eine Tupperdose und die kann man immer austauschen.
Ich finde sowieso
dann.
Eine goldene Toilette ist für mich wahrscheinlich das stabilste Kunstwerk, um zu beschreiben, wie es mit dir hinabgegangen ist.
Also ihr würdet jetzt nicht mit der eigenen Toilette reisen, das klingt doch eigentlich nicht schlecht.
Ja, das ist interessant, dass du dich für sowas interessierst. Und gerade, dass du eine goldene Toilette haben willst, symbolischer kann man deinen Niedergang nicht in Objekten ausdrücken.
Na, ich kann ja nur nochmal sagen, also das Erste, als ich in meine neue Wohnung gezogen bin, ich habe alle Klos ausgetauscht.
Ja, ja, gut, das habe ich, das würde ich
Weil auch. Man will ja dann in so einer neuen Wohnung nicht auf ein Jahrtausende vollgeschissenes Klo gehen, ist doch klar.
Ich habe das tatsächlich...
Das will man sich doch lang auch bewahren. Man hat dann auch Angst, dass die Handwerker kommen und so.
Ich habe aber wirklich, als ich, also jetzt habe ich das auch gemacht, aber als ich mit 12 sind wir mal in ein anderes Haus gezogen und da habe ich dann diese Leute, die da vorher, die waren ganz nett, die habe ich dann kennengelernt. Das waren also so ein älteres Ehepaar mit einer erwachsenen Tochter, die da weirderweise noch zusammen gewohnt haben. Und ich weiß noch, dass ich so mit 12 dann dachte, okay, das war das erste Mal, dass ich umgezogen bin. Na okay, jetzt ziehen wir hier ein. Und dann ist mir dieser blöde Gedanke gekommen und es hätte ja auch genauso gut nicht kommen können, dieser Gedanke, nach dem Motto, ah, das ist okay, also das, die, wir haben jetzt dieselben Klos wie die, praktisch. Dieser Gedanke, der war dann in meinem Kopf. Und wir konnten es natürlich
die haben
damals
da auch
nicht.
Schon gestuhlt.
Wir konnten das natürlich nicht alles austauschen damals. Und ich weiß noch, dass ich mich richtig mit 12 geärgert habe, dass ich da jetzt drauf gekommen bin. Und man hätte ja auch ganz gut einfach gedanklich das überspringen können und hätte wahrscheinlich Jahre später gedacht, ach Mensch, ja, so war das ja damals. Aber ich habe wirklich gedacht, also es ist ein tolles Haus, aber es ist Scheißhaus. Das ist schon noch ein Thema.
Es reicht übrigens also für Profis als kleiner Lifehack, wenn man einfach nur eine neue Klobrille kauft. Also
ja, man könnte auch, man könnte es auch
den ganzen
putzen.
Weg gehen.
Putzen hat auch schon viel gebracht bei uns.
Kann man auch, geht auch. Also so für einen kleinen Geldbeutel geht auch einfach mal sauber machen. Wollt ihr weiter das Menü
Gang
durchgehen?
Gang 2, ja.
Was hast du?
Gang 2, bitte.
Ja, genau. Weil ich lese das auch nicht ohne Grund vor. Mir ist etwas aufgefallen und ich möchte gucken, ob es euch auch auffällt. Also, nach dem gebeizten Karpfen gab es eine Kraftbrühe vom Heckenrind.
Klassiker.
Und ich weiß nicht, ob es direkt danach war vom Heckenpenner ist, aber ich habe noch nie vom Heckenrind gehört.
Was
ist
denn ein,
ist euch das im
ein Heckenrind? Ist das so, man stellt sich zwangsläufig so eine Kuh in so einem Kleingarten vor, ne? Die da so um die Ecke
ja,
guckt.
Ja, ne? Aber, oder einfach mit so einer Heckenfrisur, so ein bisschen kantig geschnitten.
Achso, so wie Michael Douglas in Falling Down, so ein, wie nennt man das?
Ja, genau. Ja.
So ein Brikett-Haarschnitt. So eine Kuh mit einem Brikett-Haarschnitt, mit einem Flat-Top.
Genau so habe ich es mir vorgestellt, das Heckenrind. Also, liebe
Dolph Lundgren als,
gerne
als
mal,
Rind.
Genau. Gerne mal für uns malen, wie ihr euch so ein Heckenrind vorstellt. Würde mich interessieren. Aha. Danach, Weidehuhn mit Pilzen. Ja, kann man machen.
Da hieß dann es aber brutal lokal, würde ich sagen.
Ja, total.
Das ist
also
das
da hat Klaas total richtig analysiert. Man muss da in ganz Deutschland vorstellen, ne? So ein bisschen Speischen aus jedem Bundesland ist es nicht ganz geworden, aber so ungefähr, ne? Spinattörtchen mit Wurzelwerk und Pilzen.
Bäh.
Hier finde ich, es wird jetzt unkreativ. Zweimal Pilze hintereinander. Na?
Spinattörtchen klingt und für mich schon wieder so, es geht schon alles wieder in Richtung so eine brachiale Quiche. So eine brutalistische Quiche.
Ja, warst du ja gar nicht.
Spinattörtchen.
So, und was dazu gereicht hat? Deutsche Weine und regionale Schaumweine. Und als Nachtisch gibt's noch eine Backpflaume mit ostfriesischem Schwarztee und Sandgebäck. Ich weiß nicht, ob...
Backpflaume ist mir auch eher als Beleidigung bekannt.
Ja, musst du mir jetzt schlagartig an Camilla denken. Aber gut. Und zum Schluss ein Likörwein von der A. Und jetzt kommt meine Frage. Pass auf, die haben ja 1, 2, 3, 4, 4 herzhafte Sachen. Mhm. die alle gar nicht mal so mächtig sind. Ne? Das sind eigentlich so ganz leichte Sachen, die bespielen so ganz leicht die Zunge und man hat nicht so einen schweren Magen. Ne? Das scheint offenbar wichtig gewesen zu sein. Und dazu saufen die dann aber schon deutsche Weine, also Plural, und noch regionale Schaumweine. Dazu kommt zum Nachtisch nach 4 so ganz leichten, herzhaften Speischen nur noch die Backflamme und dazu gibt's schon noch Likörwein von der A. Also ein richtig schwerer, goldgelber Dessertwein.
Das ist doch so ein süßer Wein, so ein Kopfschmerzwein ist das doch noch am Ende.
Nein, das ist eigentlich was herrlich. Ich liebe die Welt des Dessertweins, wirklich. Ganz fantastisch. Aber hier, also zum Beispiel so eine Beerenauslese, herrlich, aber hier will ich drauf aufmerksam machen. Es gab deutsche Weine, es gab regionale Schaumweine, dann noch den Dessertwein, der so richtig reinscheppert, weil der so schwer ist. Ne? Das heißt, ich auch von euch wissen, die müssen doch lattendicht gewesen sein.
Ja, es gab mal fast, also gerade bei diesen ganzen Staatsbanketts und überhaupt, es ist ja nicht so, dass es nie vorkommt, dass mal einer super besoffen ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Prinz und jetzt mittlerweile King Charles ist, aber ich kann mich daran erinnern, dass Boris Jelzin mal fast einen internationalen Eklat ausgelöst hat, weil er bei einem Staatsbankett dem kirgisischen Präsidenten mit 2 Löffeln auf der Glatze getrommelt hat.
Ja, aber was sagt denn dazu, also dass die sich offenbar auch so kennenlernen als Staatsoberhaupter, dass sie sich halt erstmal einen reinbrezeln, so ein bisschen wie Schmitti, als er in dem Restaurant war, wo man mit Fremden.
Ja, damit die mal ein bisschen locker werden.
Da hat er sich benommen wie der King. Also das war
King Louis, Schicksal, nicht King Charles. Ja.
Dass man plötzlich
King of Cotlet hat er da raushängen lassen. Aber
du, der wird da blau nicht? Sein, ne? Also ich glaube schon.
Ja, das ist doch die Frage.
Der
ne?
wird da wahrscheinlich mal nippen, ne? Und der wird jetzt nicht jedes Glas exen, wie wir auf der Weinmesse. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sich so ein bisschen was dreht. Und ich hoffe, er hat sich ein Taxi genommen.
Ja, aber findet ihr das nicht irgendwie, also ich fand das wirklich kurios, dass der ist auf der Arbeit und der macht da so einen Staatsbesuch und feiner als ein König geht's doch im Leben gar nicht mehr. Und dann setzen die sich da in das Schloss rein und brettern sich erstmal auf Staatskosten den Alkohol rein.
Ja, aber komm.
Von unseren Steuern.
Ach, jetzt mach nicht hier so von unseren Steuern, jetzt lass die doch mal Alkohol trinken. Also das, diese deutsche Art, die da jetzt reinkommt, mich interessiert viel mehr, wie der das organisiert, dass er dann besoffen dann auch weiter Staatsbesuch machen muss. Also dass du dann, keine Ahnung, da Arm in Arm mit Campino wird es ja wohl gehen, aber da gibt es ja auch dann noch ein paar offiziellere Gespräche, die man dann vielleicht noch führen muss. Was ich gut finde, das weiß ich von The Crown, dass man sich als König und auch schon als einfach Mitglied der royalen Familie, Prinz Philipp habe ich das gesehen in der fiktionalisierten Form bei The Crown, dass die dann in ihr Ankleidezimmer gehen und dann kommen 2, 3 so stumme Diener und ziehen die aus.
Das finde ich gut.
Das
sind die auch gut.
Das ist ja herrlich, ne? Wenn man also wirklich...
Das ist nach so einem Abend
ja, gut, Prinz ja. Philipp ist ja immer in so Gentleman's Clubs da gegangen, weil dem ja auch langweilig war viel, ja. Ne? Und da war es wohl witziger als zu Hause. Und dann ist er da immer viel hingegangen und die Queen hat in die Röhre geguckt und musste da irgendwie so mitregieren mit Churchill. Aber Prinz Philipp ist dann da immer in die Kneipen gegangen und hat sich dann von den Bediensteten an- und ausziehen lassen. Das sind ja auch teilweise komplizierte Sachen, aber wenn man einmal so in dem Ding drin ist und sich da schon dran gewöhnt hat und diese Hürde übersprungen hat, dass jemand anders einem die Schuhe zumacht, dann also könnte ich mir vorstellen, dass man dann auch sagt, oh, jetzt zieh mir die Jacke gleich auch noch an, selbst wenn jetzt keine komplizierten Manschettenknöpfe mehr zu machen sind, wo man wirklich Hilfe braucht.
Die werden auch angezogen, oder?
Ich glaube, oh, oder? Also jetzt im Stehen immerhin, also
das
aber...
Das ist ja die Fortführung der Snooze-Taste. Also das ist die königliche Variante davon. Die können echt noch 20 Minuten pennen, während sie da angekleidet sind.
Achso, im Liegen meinst du, so im Bett oder was?
Ja, die werden so rausgehievt, die schlafen da noch. Ne? Dann werden sie gegen die Wand gelehnt. Und dann wird so
2 Leute halten die an den Schultern, drücken die so an die Wand.
Ja. Dann entschlüppert, wieder aufgeschlüppert.
Ja,
ja.
Das ist Snooze Royale.
Stell mal vor, du bist jetzt der Aufschlüpperer von King Charles, ne?
Und ja, du bist entweder der Runterschlüpperer, also der Endschlüpperer oder der Aufschlüpperer. Ja, aber das sind 2 verschiedene,
wenn
das ist
du
ja
dann
klar. Das ist wie in der Boxengasse.
Ja. Wenn du also irgendwann aufgestiegen bist zum Aufschlüpperer in einer großen Familiendynastie von Aufschlüpperern, ne? Dass das also in
da staunt die ganze Familie.
Das ist in royalen Kreisen ist ja alles immer, dann bist du jetzt, weißt du, seit 4 Generationen der Typ, der sich für die Pferde da um die Pferde kümmert und genauso bist du eben auch im Aufschlüpperbereich tätig und das wird dann von Vater zu Sohn weitergegeben und stell dir vor, du hast jetzt den König komplett angezogen und der kriegt nichts mit, weil dem hängt praktisch das Kinn auf der Brust, weil er schläft und dann fällt dir auf, du hast jetzt beispielsweise das T-Shirt falschrum angezogen. Es fällt dir aber erst später auf, nachdem du schon mehr oder weniger die Krone schon draufgesetzt hast. Was machst du dann? Sagst du dann was und sagst, Leute, ist mir jetzt sehr unangenehm, aber wir müssen halt eine Kommando zurück. Nochmal bitte die Hosenträger ab. Wir müssen noch einmal komplett unten ran. Oder sagt man, komm, das wird wohl nicht auffallen, jetzt lassen wir ihn mal auf links da einmal. Ja,
das ist wie in der Formel 1,
den Tag.
Als sie einmal vergessen haben, den vierten Reifen aufzuziehen. Ne? Das kann alles passieren, den festzumachen. Das ist natürlich peinlich, ne? Das ist einfach Schande für die ganze Aufschlüpperfamilie, wenn da was schief geht. Ne?
Ja.
Aber meint ihr, der König Charles ist praktisch, also wie schafft er das, um mich jetzt hier vorsichtig auszudrücken, nicht alkoholkrank zu werden? Weil der wird ja ständig, ist der dann irgendwo, was weiß ich, in der Karibik, wie Robert Geist sagen würde, oder in Südafrika, und überall muss geschlemmt werden und gesoffen. Weil, wenn der jetzt keinen Alkohol trinken würde, dann wüsste das ja Steinmeier und wird das ja nicht servieren. Ne? Da sind wir uns ja auch einig.
Ja, aber das ist ja auch auffällig. Also wenn es jetzt so hinter vorgehaltener Hand einer ist, der lieber ferngehalten wird vom Weißwein, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie Kubicki zu Gast ist, ne? Im Schloss Bellevue. Ja. Da weiß man natürlich schon, dass man in den Weißwein vielleicht auch mal einen Schluck Wasser reinkippt, damit das nicht schon vor 19 Uhr eskaliert und
den Wodka erstmal verdünnt
und irgendwann
kommt und
schreit da einer über den Tisch, ihr seid alle Spacken oder so.
Ja. Aber meint ihr, so ein König wird dann auch so betrunken? Also tanzt er da mal Macarena oder Last Ketchup Song oder wird er so vielleicht ausfällig?
Ja, ich hab Sorge,
oder erzählt
dass
er so Dönekes?
Dass der wie Arne an der Weihnachtsfeier, und diesmal stimmt's, dass der dann irgendwann auf die Idee kommt, so Silvesterraketen noch durch die Straßen zu schießen oder so. Also hat man da irgendwas gelesen? Gab es da Vorfälle?
Bisher nicht.
Auch da muss ich sagen.
Es gab nur 26 Kanonenschläge, glaube ich, zur Begrüßung.
Auch da möchte ich nochmal ist jetzt nicht ganz vergleichbar, aber weil er dann doch der Präsident war und eben kein König, aber auch aus derselben Anekdotenschublade von dem Staatsbankett.
Geht es um Arne oder um wen?
Nee, es geht um Jelzin, knapp. Es geht um Boris Jelzin, der also sehr gerne mal auch auf internationalem Parkett eingetrunken hat und dann auch auf komische Ideen kam. Und es gab mal ein Buch, das wurde von engen Mitarbeitern von Bill Clinton geschrieben, aus so Erinnerungsprotokollen. Und da heißt es in diesem Buch, und es scheint wohl auch die Wahrheit zu sein, dass der mal im Gästehaus geschlafen hat in Washington und dann aber aufgegriffen wurde, wie er über die Mauer klettern wollte, zur Hauptstraße hin, wohl auch
vom Weißen Haus.
Vom Weißen Haus, ja, also vom Gästehaus, auch leicht bekleidet war, nicht komplett angezogen. Und auf die Frage, wo er denn hin will, hieß es, er möchte sich Pizza holen. Und es gibt ja auch den legendären Moment, wo der hier, war das 91 oder so, da hat er so einen Empfang bekommen und das Polizeiorchester hier in Berlin hat gespielt. Und er hat dann angefangen, das so, wie man das macht, wenn man so ein bisschen gut drauf ist und so ein bisschen schwungvoll da so eine flotte Solo aufs Parkett legen will, hat er sich vor das Polizeiorchester gestellt und hat das so getan, als wenn er die dirigieren würde.
Ja, das hat mein Großvater auch immer gemacht.
Ja, mit so einem Orchester, na klar, aber der war halt nicht der Präsident von Russland. Das meine ich ja. Ne? Das, also es gibt gewisse Situationen, in denen es oder Juncker, der gerne auch mal alle Staatschefs mal auf den Mund küsst, weil ihm gerade danach ist.
Ja, weil es der Riesling befohlen hat, ne?
Ja, wo man sagt, okay, das ist ja seine Sache, was er da privat macht oder vielleicht auch mal besser lässt oder so. Oder vielleicht kann er jetzt auch nicht einfach so lassen, ich will das gar nicht verurteilen. Aber wenn man weiß, man wird so ein knutschiger Typ dann. Und man hat jetzt aber hier gerade beim G20-Gipfel mal alle da und die können sich ja auch schwer gegen den wehren. Er war damals, glaube ich, noch Kommissionspräsident. Da ist er natürlich auch nicht irgendwer, hat also großen Einfluss, ist sehr gut vernetzt, ist aber da, langweilt sich praktisch mit sich selber auf der Bühne und muss dann als Einladender oder als einer der Einladenden muss auf der Bühne stehen und jedem Einzelnen Hallo sagen. Da gibt es also sensationelle Aufnahmen, wie er sich selber so die Zeit vertreibt, weil es ihm zu langweilig ist, da einfach zu stehen. Und jeder Staatschef, der kommt, kriegt so eine andere Geste mit. Der eine kriegt ein Küsschen vor Orban, salutiert er und verarscht ihn so ein bisschen, ne, mit seinem autoritären Gehabe. Und eigentlich ist es ganz witzig, aber man denkt die ganze Zeit, eieiei, also es ist ein Tanz auf Messerschneide. Und
unangenehm.
Ja, dann gibt es so Momente, wo, ich glaube, wer war das denn, Macron oder so, den mehr oder weniger zur nächsten Station trägt.
Ich glaube, Jakob, um deine Frage zu beantworten, dass Prinz Charles einer ist, Der lötet sich einen ein,
ja,
ne, und du hast völlig recht, der könnte auch sagen, er trinkt keinen Alkohol, ich bin Veganer, egal wie, dann hat er schon mal eine eingeschränkte Sorge, also er kann die Sorgen einschränken, was in aller Welt immer auf ihm aufgetischt wird.
Ja.
So, aber er entscheidet sich ja ganz bewusst zum Suff. Ich glaube aber, das ist dann keiner, der irgendwie eine Kissenschlacht veranstaltet, sondern der wird so...
Oder wie bei unserem Geburtstag damals, dass er mit Kuchen wirft.
Ja, ich glaube, das eher nicht, sondern er wird wie Bushido bei Prinz Markus. Der wird da sitzen in der Ecke und wird alle Leute hassen. Alle.
Im Ork-Kostüm. Und Hauptsache Camilla hat Spaß.
Camilla,
ne?
Tanzt da, darf jetzt auch mal. Ne?
Ja, die haben ja auch viel.
Er sitzt da und hasst die Leute.
Das ist ja so ähnlich, weißt du, die sind ja auch zu Hause, haben ständig Polizeischutz. Und dann noch diese auffälligen mit diesen riesigen Hüten.
Ja, das ist vergleichbar.
Ja, da kann man ja nie irgendwo rumlaufen.
Der englische Bushido,
der soll
ja
einfach nach, muss ganz man ehrlich, sagen? Wenn ich Prinz Charles wäre, King Charles, Entschuldigung, da würde ich auch nach Dubai ziehen.
Ja, ne?
Da kann man nämlich machen, was man will.
Oder Karibik, beides geht.
Ja, aber genau, muss man aufpassen, dass man nur nicht auf diese Südseeinsel fährt, wo Prinz Philipp als Heiliger verehrt wird.
Ja, da hat man Stress.
Da geht's von vorne los.
Da hat man mehr Stress als wie zu Hause.
Ja.
Aber meint ihr, weil du das gerade gesagt hast, der Boris Jelzin ist dann da irgendwie über den Zaun geklettert in der Unterbuchse und wollte Pizza kaufen. Wenn jetzt Prinz Charles in seiner Schlafbuchse, wenn der so aus dem Adlon sich nachts um einschleicht und der fährt an Kotti.
Ja, es gibt einen Hinterausgang da.
Ja, fährt ja an den Kotti zum Dönerladen, ne? Mhm. Meint ihr, Leute würden den erkennen? Das ist ja nochmal meine These, weil das wäre so absurd. Versteht ihr, dass Prinz Charles in so einem Pyjama da sich einen Döner holt und so ein bisschen da wie heißt der, Olli Dittrichs Charakter, Ditsche, da so in so einem Bademantel, ne, mit die Pulle ansetzt, so ansatzlos und die noch Lea trinkt da lecker,
ja, weil
dazu.
Es so perlt.
Dass irgendjemand verstehen würde, dass der das ist. Das versteht ihr,
ja,
das Bild?
Ich weiß schon. Ja. Man, es gibt ja manchmal so Doppelgänger-Foto, inszenierte Fotos von Doppelgängern, gerade der royalen Familie, wo dann, was weiß ich, William und Prinz Charles da irgendwie wirklich auf dem Tisch tanzen und so. Ich glaube nicht, dass man es erkennt, weil man würde denken, wow, der sieht ja wirklich genauso aus, das würde man schon denken, aber man käme nicht auf die Idee.
Ja.
Dass der es wirklich ist.
Aber der ist wirklich, der ist ja sehr signifikant, ne? So mit den Öhrlein und so, den roten Bäckchen. Also,
kommt drauf an, was er für Klamotten anhat, ne? Ich glaube, das auch.
Ja, jetzt überleg dir das mal, Schmidt. Der sieht aus wie Ditsche, frisst einen Döner, hat die Pulle geäxt. Würdest du dann, und spricht Englisch, würdest du dann denken, das muss Prinz Charles sein?
Ja, keine Ahnung.
Also das ist
seit Detlef die Soße bei Undercover-Boss sich so gut verkleidet hat, so glaube ich an nichts mehr.
Ich bin mir nicht sicher. Ich würde mal, denken, genau, es ist Günter Wallraff, der mal checkt, wie hier mit den Royals umgegangen wird.
Aber Charles als Undercover-Boss, das wäre schon interessant.
Das wäre interessant, ja.
Wenn er da ein Kamerateam dabei hat, ne?
Ja.
Und dann mal in der Küche guckt, wie es da läuft. Ja.
Und meint ihr, dass Steinmeier das Promi-Dinner gewonnen hat mit diesem Menü? Hat er da die volle Punktzahl? Was sagt ihr?
Also, ich weiß nicht, wie viele Punkte ihm wohl Campino gegeben hat. Der sah auch aus, ne?
Stimmt, der war auch da, ne?
Ja. Ich habe gehört, dass es wohl sehr schwer war.
War er nicht mit Franziska Giffey dabei?
Es war sehr schwer, wohl die Besetzung dahin zu kriegen. Also, es gab wohl viele Absagen.
Ach. Wie, warum? Weil man sagt, ich bin Republiks-Fan, fuck off, King?
Keine Ahnung, also ob, ich sag jetzt mal, das grundsätzliche, ja, also der lange Arm des Commonwealths, der ja nur nicht ganz unkritisiert ist, dass einige Leute auch schon gesagt haben, weiß ich nicht, ob ich da neben dem sitze und die Wachtel mir da rein oder das Huhn, ne, essen muss.
Und unser Dosenbier-Campi hat sich aber nichts bei gedacht?
Der ist er nicht halb Engländer? Also haben die nicht so...
Stimmt,
ich glaube, er ist halb Engländer und...
Glaube, ja.
Irgendwie gibt's da eine... Und dann hat er, aber habe ich auch Mozi Mabuse, war ja auch da.
Ja.
Und da habe ich aber gehört, dass King Charles sich das auch gewünscht hat, weil der kennt die nämlich aus Let's Dance in England, weil ihre Schwester da, glaube ich, sowieso fest mit dabei ist.
Aber sie auch immer mal wieder, ne?
Und sie ist auch immer wieder mit dabei und das guckt er wohl gerne, ne? Da sitzt er da abends mit Camilla und guckt Let's
Dance. Charles hat sich gewünscht. So.
Er hat gesagt,
also, sie oder Knossi hat er gesagt. I have this guy Knossi.
Also was war das denn für ein abstruses Bankett?
War Ross Anthony auch da als unser Brite?
Nee. Das war Trainer-Dreh für RTL 2.
Ja, die waren kurz vorher rechtzeitig noch den Wendler ausgeladen. Das war haarscharf. Die haben selber abgesagt, weil Laura ja schwanger ist und deswegen die nicht saufen wollten. Ja, war schon eine merkwürdige Veranstaltung.
Ja, lustige und eine bunte Truppe, muss man sagen. Kurios zusammengestellt. Campino hatte ganz toll seine Haare so ganz royal auch aufgefriemelt, ne? Das kann man sich im Internet ja nochmal anschauen.
Ja, das sieht richtig witzig aus.
Da hast du ein sehr schönes gepostet,
ja,
Klaus. Hat mich auch irgendwie sehr zufrieden gemacht.
Ja, Franziska Giffey und Campino zusammen auf dem Weg zu Prinz Charles, King Charles. Man muss das üben.
Warum warst du nicht eingeladen, Klaus?
Da habe ich mich auch gefragt.
Ja, das wollte ich jetzt
auch.
Das
ich wäre gekommen. Ich wäre natürlich gekommen. Ich hätte mir das alles angeguckt, um brühwarm zu erzählen, wie es war. Aber hat mich keiner eingeladen. Wahrscheinlich,
ich hätte
weil
schon
ich,
geliebt,
weil
allein wegen dem Moment, Klaas, wo man gesagt hätte, ja, ja, Bankett, ja, ja, Heckenbarsch oder was es ist.
Heckenbarsch, auch gut.
Heckenbarsch. Hier, Joko und Klaas gegen ProSieben, ne? Hier stehen die Torten bereit und da musst du ein paar Bücher ins Regal werfen.
Genau, weil ich hätte keine Zeit nicht gehabt. Ich hätte sagen müssen, ja, sind Sie nächste Woche auch noch da?
Oder machen Sie mit.
Ja, oder kommen Sie einfach vorbei. Genau, wir haben bestimmt noch ein paar Torten über, die man hier noch an die Wand werfen kann. Ja, ich kann nicht.
Jetzt bin ich enttäuscht, dass du den König nicht getroffen hast, Klaas.
Bist du denn jetzt enttäuscht? Also für was muss ich denn noch alles gerade
stehen? Ja, weil
stehen?
Das wäre so interessant gewesen, was du vom König
ja,
erzählt.
Ja, vielleicht treffe ich den ja noch. Der ist ja noch länger König. Das war bei der Königin hat es ja auch ewig gedauert. Ja,
ja.
Aber
müssen wir mal vielleicht, wenn Campino mal wieder kommt zu Late Night Berlin, müssen wir den ausfragen.
Ja, aber er ist jetzt in Deutschland, glaube ich. Nach Frankreich wollte er ja nicht, weil es ihm da zu viel Gedöns war, zu viel Krawall.
Ja.
Und ich bin mir auch nicht sicher, ob die Leute das so wertschätzen, wenn da einer jetzt ausgerechnet jetzt dahin kommt, der erst mit 64 angefangen hat zu arbeiten. Ob das so das Mindset
ist. Ich war auf einer Geburtstagsparty und da war eine junge Dame und die hat außerhalb von Berlin gewohnt, so 100 Kilometer fast, auf einem Bauernhof geerbt und so. Und die meinte, in dem Dorf, da taucht Prinz Charles
auf. Ja, das ist das Ökodorf. Das Ökodorf.
Die Landwirte an, ja.
Ja, ja.
Was, Brodowin oder was?
Ja, ja.
Keine Ahnung, wie das heißt, aber der kommt da vorbei und guckt sich da die Rüben an.
Genau.
Weil der doch riesen Ökofan, es ist Brodowin.
Ja, ja.
Erfahre ich von unseren willfährigen Helfern. Also es ist das Ökodorf Brodowin, wo ich, und jetzt kommt's, da hab ich mal 2 Wochen lang ein Landwirtschaftspraktikum gemacht. Und ich hab da richtig geschuftet. So wie ihr euch nicht vorstellen könnt.
Was hast du da gemacht?
Das ist so, auf ja, pass auf, das ist herrlich, dass wir jetzt darauf kommen. Also ich war ja Waldorfschüler und da muss man 2 Wochen in der gesamten Schulzeit muss man mal richtig ran. Und das ist das Landwirtschaftspraktikum. Und das weiß man aber als Schüler nicht. Ich war, glaube ich, so 14 oder so und dachte, ja, da fresse ich da die paar Rüben und dann gibt's da lecker Kartoffeln und so. Aber nichts da. Da wurde ich im Hochsommer bei 75 Grad draußen in ein 100 Grad heißes Gewächshaus geschickt und musste da im Knien, also habe ich mich 8 Stunden lang gekniet und habe irgendwelche Pflänzchen da so in so eine Erde reingedrückt. Und das, ihr stellt euch das jetzt so leicht vor, aber da war so richtig schwarze Erde unter meinen Fingernägeln, mir haben die Knie wehgetan und das war auch mir selber viel zu heiß. Dann kam die nächste Aufgabe, da musste ich irgendwie auf so einem Feld, musste ich auch wieder was in die Erde drücken. Und dann dachte ich, ja, okay, aber es ist wenigstens nicht so heiß. Aber da musste ich noch länger, da musste ich 10 Stunden knien und was in die Erde drücken. Dann musste ich Käse machen oder Butter oder irgendwas. Da musste ich in so einem riesen Kessel rühren. Da war irgendwie so, glaube ich, Molke und irgendein anderer Mist drin. Und dann dachte ich so, ja, das kriege ich hin, das ist meine Welt, dann kann ich später den Käse fressen. Und dann stellte sich raus, wenn du so einen gigantischen Bottich, wo so 100 Liter Plörre drin sind, den umrühren musst, ne? Das ist todesanstrengend. Ich hatte Blasen an den Händen und so ging das 2 Wochen.
Ja.
Und dann hast du dir gedacht, Mitleid. Du willst in deinem Leben nie wieder arbeiten. War
in
das der
Sekunde.
Moment?
Ja. Hast du dich da, hast du dich Sekunde, da entschieden ja. Und das bis heute ja. Durchgehalten?
Ja, exakt. Nie wieder, habe ich gesagt. Und bisher hat es geklappt.
Was denkt ein Jakob Lund, wenn er morgens in den Zug steigt und da zu dem Bauernhof fährt und da 2 Wochen irgendwas pflanzt?
Ja, nix. Ich war ja naiv, Schmitti. Ich habe gedacht, das wird herrlich.
An Tag 2?
Und nach Minute 1 wusste ich, das wird gar nicht herrlich.
Ja.
Das war schlimmer als das, was Paris Hilton erdulden musste auf dem Land.
Also können wir dir das als möglichen Urlaub jetzt nicht anbieten?
Nee,
also
überhaupt
ich stelle mir das richtig vor wie so eine Folge Die strengsten Eltern der Welt.
Ja, ja.
Wo dann irgendwelche
ich hab weniger Fotze gesagt in der Zeit, aber so ähnlich war es ja.
Der hat ja auch keiner gehört da bei deinen Rüben. Ne? Das ist so die alte philosophische Frage. Hat man wirklich Fotze gesagt, wenn es niemand gehört hat?
Ja, das stimmt, ja. Ja, wollen wir mal Reisebüro starten?
Ja,
seid
sag
bereit?
Mal, wie weit bist du denn?
Wie weit bin ich?
Hast du?
Ich bin hier anwesend und ich hoffe jetzt von euch eine Top-Urlaubsberatung in eurem Reisebüro
okay,
zu
bekommen.
Okay,
also du hast so gar keinen Plan.
Reisebüro Beirut. Hin und weg. Auf und davon.
Was ist das denn?
Ja, setzen Sie sich doch mal hier hin.
Ja, hallo, guten
Tag. Setzen Sie sich da mal hin.
Mein Name ist
Möchten
Lund.
Sie erstmal einen Kaffee oder ein Wasser? Mit oder ohne?
Nein, danke.
Nee?
Nein, danke. Das ist eine gute Frage, weil da sage ich immer nein, danke, weil ich weiß, der Kaffee schmeckt beschissen, den will ich gar nicht haben.
So,
ne?
Filterkaffee.
Deswegen sage ich lieber ja. Nein, danke.
Dann können Sie hier mal in die Bonbonschale.
Schmidt, willst du mich auch begrüßen oder arbeitest du
nicht? Ich muss gleich sagen, nee, der Kopierer ist nämlich kaputt. Also wir müssen das per Mail, Sie haben ja bestimmt eine Mailadresse.
Wie, wir müssen, was müssen wir per Mail? Ich will jetzt doch hier erstmal eine Beratung machen.
Ja, aber gut, wir können keine Ausdrücke gewährleisten.
Ah ja, na, ist ja schön, dass ich heute extra ins Reisebüro gefahren bin. So, also Sie kennen mich ja.
Bei Ihnen zu Hause ist alles Internet kaputt, oder warum sind Sie hier?
Na, ich dachte, ich gehe mal in ein echtes Reisebüro und lasse mich beraten von zwei Menschen, die mich gut kennen, denn der Hintergrund ist folgender. Ich habe dieses Jahr ausnahmsweise noch keinen Sommerurlaub gebucht. Ich weiß, ich habe alles bereist. Ich bin ohne Inspiration und ihr kennt mich gut. Deswegen gehe ich in euer Reisebüro. Deswegen beratet mich doch mal, wo also, soll ich hin?
Jetzt mal ohne Quatsch mal, ne? Also wenn du willst, ja. Also ich kann jetzt natürlich irgendwelche luxuriösen Buden da irgendwo andrehen und sagen, fahr da hin und fertig und so. Aber das dafür, ja. Also das kann es doch nicht sein. Ich möchte jetzt erstmal herausfinden.
Das ist ja nicht dein Ding. Ja.
Nee, aber das kann es vor allem jetzt nicht sein, weil dafür brauchen wir ja keine Beratung. Da klickt man einfach, guckt, was ist teuer, wo ist warm und dann fährt man da hin. Aber darum geht es ja nicht. Was fehlt dir denn aktuell im Leben? Und weil der Urlaub soll ja immer der Ausgleich sein für den Rest des Lebens. Das heißt, wenn man also eine ganz langweilige Zeit gerade hat, dann ist es toll, wenn man aktiv Urlaub macht. Wenn man also rausgeht und was erlebt. Mhm. Wenn man aber ein eher stressiges Leben hat, ist ein extrem passiver Urlaub auch nicht schlecht. Dann kommt es aber darauf an, möchte man weit weg, also möchte man sogenannte Erlebnisse haben oder lieber nicht. Was für eine Art von Erlebnissen? Wie sind Sie denn so drauf,
Mann? Also, ihr werdet es kaum glauben, aber ich empfinde mein Leben als stressig. Und deswegen möchte ich im Sommerurlaub sehr passives Urlaubserlebnis haben. Aber ich gehöre trotzdem auch zu den komplizierten Menschen, denen wird dann, wenn das jetzt eine Woche irgendwo ich die so passiv das genossen habe, dann wird mir langweilig.
Oh.
Und dann quäle ich mich so in der Langeweile. Und jetzt ist aber folgendes, ich will dann kein Erlebnis haben, sondern ich möchte dann gern woanders passiv rumliegen.
Mhm. Also das heißt, ein anderer Strand würde Ihnen schon weiterhelfen. Also wenn man sagt, ja, so alle vier Wochen wird umgelagert.
Ja, oder gibt es denn auch so Urlaubsangebote, wo man erst in einem Land eine Woche rumhängt? Und dann wechselt man das Land, weil man das praktisch abgewohnt hat, ja, das Land.
Ja, das geht, aber...
Man hat da praktisch alles mit Sonnencreme vollgeschmiert und dann muss man ja, ja in ein neues
bei
Land.
Deinem, also ich macht gar keinen Sinn, wie du das machst, weil das ist du bist dann erst in Italien, dann bist du in Spanien. Es ist alles für dein Empfinden, weil du überhaupt nicht teilnimmst an der Kultur, ist das halt völlig egal. Der einzige Unterschied ist, dass du dann vier Tage zu lang noch irgendwie Grazie sagst statt Gracias. Und das wird dich praktisch nerven vier Tage lang und das ist eigentlich der einzige Unterschied.
Ich habe eine Empfehlung, aber, Herr Lund. Ja. Das eine ist selbst ausprobiert. Was wirklich gut war, ist eine Kombination aus kalt und heiß. Das heißt, du gehst erst so ein bisschen Naturwunder bestaunen. In meinem Fall.
Und dann
in
Tittenbach.
War das in Schottland. Und dann nach einer Woche, wenn du denkst, so, jetzt reicht's aber mal, ne? Dann ab nach Malle. Und diese Kombination lässt dich das Wetter in Schottland völlig relaxed angehen, weil du immer weißt, du liegst danach noch am Pool. So, und es wird super heiß. Und dann bist du auch aufnahmefähig und bereit, dir Sachen anzugucken, wie ein Wasserfall, eine grüne Wiese, drei Schafe und so. Das steckst alles weg, das findest du sogar gut, weil du völlige Entspannung hast, dass du nichts verpasst. Problematisch ist es, wie jetzt bei mir auch, wenn man zum Beispiel in Thailand war, im Januar, und es ist alles wunderbar, es ist genau wie bestellt und so und schön warm. Ja. Und gleichzeitig denkt man sich, ach, aber Skifahren wäre ja auch was gewesen. Und das geht natürlich auch umgekehrt. Nur wenn du das kombinierst, dann ist es, das ist ein sehr abgehobenes Gespräch, was wir hier führen, Leute.
Ja, das stimmt.
Ja,
aber
das ist,
wieso? Es geht doch erstmal um Urlaubsbedürfnisse. Also was?
Genau, mir geht's jetzt gar nicht darum. Mir geht's jetzt auch gar nicht darum.
Ich kann ja auch in Hiddensee drei Wochen da am Strand liegen. Ne? Also
aber wo ist denn die Wärme?
Also mir geht's auch gar nicht darum, dich jetzt sonst wohin zu schicken, sondern ich hätte gerne, dass du irgendwie, also ich will ja auch was davon haben, wenn du in Urlaub fährst, sollst du ja entweder geläutert zurückkommen, dankbar sollst du sein für das, was du hast. Zumindest mal inspiriert. Also irgendwas will man ja davon haben.
Oder pleite, damit ich wieder
ran muss. Oder pleite, ne? Aber ich habe überhaupt nichts davon, wenn du einfach drei Wochen lang so dein Leben, was du jetzt schon hast, mit besserem Wetter irgendwo weiterlebst. Das hat nun überhaupt gar keine Auswirkung. Also, ich wäre dafür, dass du ein bisschen was... Ich wäre dafür, dass du mal am Anfang erstmal den Jakobsweg gehst Und wenn du dann in Santiago de Compostela angekommen bist, dann darfst du
schreib ich dann ein Buch?
Nee, um Gottes Willen. Dann darfst du eine Woche lang darfst du dann in so einen Cluburlaub, wo du da alles dahinterher getragen wird. Und dann zum Abschluss möchte ich, dass du an der Ostsee ein bisschen dich erdest, um dann
in Binz.
In Binz zum Beispiel oder so, dass du dann da jeden Tag im Eiscafé Pinocchio irgend so ein Cappuccino mit so Dose, Sahne aus der Dose trinkst und so, damit du sowohl entspannt als auch geistig ausgelüftet, aber auch ein bisschen demütig wieder zurückkommst. Und ich glaube, das wird dir wirklich, es ist ja meine ernste Empfehlung, ich glaube, dass dir das am meisten bringen wird, weil du zurückkommen wirst und endlich wieder weißt, was los ist. Weil Urlaub darf kein purer Eskapismus sein. Ansonsten bekommt es eine psychologisch zu große Bedeutung. Du musst etwas machen, was dich auch in die Lage bringt, dich wieder auf dein eigenes Leben zu freuen, sondern nicht die 3 Wochen, die am allergeilsten sind vom ganzen Jahr und dann wartet man wieder darauf, bis das passiert. Das ist falsch.
Also das nehme ich an, dass du dieses Programm auch gebucht hast jetzt, dieses Jahr.
Ja, wie gesagt, ist auch Wandern, Klaas.
Ich würde ich machen.
So ähnlich, ne? Wollen ja jetzt nichts ausplanen, aber es ist praktisch fast so ähnlich, was du planst, ne?
Binz, ne? Hast du dir gegönnt?
Wie gesagt, ich habe ja meine eigene Nordseeinsel aufgeschüttet, wenn ihr euch erinnert. Ich habe ja Wengerog und ab und zu muss ich da auch mal hin. Ich habe da ja auch ein paar PR-Termine noch. Und wir haben jetzt wieder große Wattwanderungen da mit der kompletten Herrscherfamilie von Katar. Die kommt da an und da freue ich mich schon drauf.
Ja, ich komme dann nochmal wieder und buch das dann. Tschüss.
Sehr schön.
Das war's jetzt?
Da war weg,
wo fährst du denn jetzt hin?
Ja, ich komme nochmal wieder und buch mir was im Internet. So mache ich das.
Ich habe letztens ein gutes Erlebnis gehabt. Ich war am Flughafen hier und saß da so rum, habe gefrühstückt. Und dann kam eine Frau an und hat mich gebeten, ihr zu helfen. Und zwar sollte ich für sie eine Flasche aufdrehen. Mhm. Sie hat gesagt, entschuldigen Sie, so als hätte die vom Weiten gesehen, der kann das bestimmt.
Dass du der Stärkste bist da?
Ich war der Stärkste im ganzen Flughafen. Und die Frau ist zu mir gekommen und hat zu mir gesagt, entschuldigen Sie, ich möchte gerne diese Wasserflasche trinken. Könnten Sie mir die vielleicht aufdrehen? Aha. Und dann habe ich gesagt, ist ja gar kein Problem. Und ich habe erst so ein bisschen geguckt, ob das vielleicht zugeklebt ist und hier irgendwo Kameras sind oder so. Ne? Und ich dann mich so daran versuche und das natürlich nicht schaffe. Aber ich habe dann so ganz leicht die Flasche aufgedreht. Es war wirklich sehr schwer auch, aber ich habe so getan, als wäre es ganz leicht gewesen. Und habe mir die so zurückgegeben und war sehr dankbar für diesen kleinen Moment, in dem ich mich da wie der stärkste Mann der Welt fühlen durfte.
Das ist ja fantastisch. Gute
Dienstleistungsklasse.
Also das würde auch was, war's das so?
Ja, Dienstleister ist er auch, der Klaas.
Ja, aber das würde auch was mit meinem Selbstbewusstsein machen, wenn eine Frau, die sich dann einmal am gesamten Flughafen so umgeguckt hat und dann auf die Idee kommt, der da, der ist der Stärkste.
Ja,
der
die war jetzt an die 80, Klasse die war auch. Vielleicht so 60 oder so. Also sie hatte durchaus schon auch noch selber ein bisschen Kraft, aber nicht so viel wie ich.
Ja.
Ist ja klar.
Ja, ist das ja toll.
Irre, ne? Ist sowas auch schon mal passiert, Lord Tomsky?
Nee, das ist noch nie passiert.
Nee. Ich glaube, dass man heute feststellen kann, Schmidi, dass dir das nicht gut tut, im Bett zu podcasten.
Warum?
Du redest gar nicht mit uns.
Ja, weil du da so ein bisschen zu gemütlich zu unserem ersten Zuhörer wirst.
Das stimmt.
Aber Schmidi hat sowieso, das ist interessant, weil der... Nee,
du dübelst hier so durch den Podcast.
Ja, aber das ist ja nicht erst seit Podcast so, sondern der ist seit gestern hier und läuft rum wie so ein leicht dementer Vater, der so ein bisschen so mitgenommen wurde hier zu so einer Fernsehproduktion, weil er hat hier ja gar nichts zu tun. Und er hat so ein bisschen die Hände auf dem Rücken und guckt sich mit großen Augen dann da den Kamerakran an und steht dann da minutenlang und fragt dann, wo gibt's denn Kaffee? Grüßt alle ganz freundlich, als hätte er die noch nie gesehen. Und Thomas ist mit Arne jetzt gerade hier und das ist also gar nicht böse gemeint, aber wir freuen uns, dass er da ist, aber man braucht ihn nicht. Man braucht ihn überhaupt nicht.
Nee.
Er ist da das und ist hat nichts zu tun und ist dann das, was man, glaube ich, Frühstücksdirektor nennt oder Grüß August.
Ja.
Er kommt einfach und das läuft so rum und steht immer so in der Regenjacke so und ab und zu muss mal einer durch mit schwerem Gerät, dann springt er so höflich zur Seite. Aber ansonsten guckt er einfach nur den Leuten ja nicht mal über die Schulter, sondern eigentlich nur so schüttelt gütig ein paar Hände und das ist deine Aufgabe. Ne? Was machst du eigentlich hier, Thomas, außer dass du uns mit deiner Anwesenheit beehrst? Das ist
wie König Charles eigentlich.
Ja, wie König Charles mit schlechterem Essen. Ist das hier. Aber ja, du, ich habe, ja, da geht man mal bei Steven in die Kabine und hält da ein kleines Schwätzchen.
Ja, man muss dazu sagen, das haben wir gar nicht gesagt, wir waren bei Joko und Klaas gegen ProSieben, das zeichnen wir immer noch auf,
soll
man vielleicht sagen. Und auf einmal stand da Thomas Schmidt und ich dachte, der hat sich verflogen.
Ja, Na, ich kann das jetzt nicht so genau, ich kann das jetzt hier in diesem Podcast jetzt nicht so breit treten, weshalb ich diesen Eindruck auf dich gemacht habe, Klaas.
Warum nicht?
Das ist jetzt nichts für die Öffentlichkeit. Wie,
machst du das in deinem eigenen Podcast oder wo willst du das?
Das mache ich quasi in meinem eigenen Podcast. Ja,
was sollen wir jetzt mit dieser Info machen? Soll ich jetzt nachbohren und also ganz ja. wenig wenigstens eine Alternative?
Ich hatte einfach, du, natürlich, es ist ja, und das ist ja jetzt auch kein Scherz, Juck von Klaas gegen ProSieben ist eine Sendung, die sehr gut vorbereitet wird von der Redaktion ja. und von der Produktion ja. und das läuft wie ein Uhrwerk. Das bescheinigen alle Mitarbeitenden und auch es ist vollkommene Zufriedenheit da, sowohl vom Sender als auch von der Produktion als auch der Redaktion und den Hosts.
Ja.
Von daher muss man wissen, wann man rumnervt und da jetzt irgendwie so macht, als hätte man was zu tun oder einfach sagt, ich habe hier nichts zu tun und ich grüße. Ich beehre euch mit der Anwesenheit und fertig. Ne?
Ja, wie gesagt,
das muss reichen im zweiten Karriereweg.
Ja, ist auch überhaupt gar keine Kritik daran. Es ist nur eine ungewöhnliche Situation. Und natürlich hinterlässt es bei mir auch eine Art Phantomangst, dass, weil diese Tatenlosigkeit, die kenne ich von dir auch aus anderen Zusammenhängen, weil irgendwann, wenn die Sachen so sehr im Arsch sind, dass man sie nicht mehr retten kann, dann tritt derselbe Modus ein. Und deswegen macht er mich nervös. Es gibt manchmal Momente, in denen du einfach nur noch so rumläufst und gar nichts mehr sagst. Das kenne ich auch noch früher.
Alles ist im Arsch.
Ja, alles ist im Arsch, alles ist am Ende. Und es, und wenn ich dich dann so fröhlich zufrieden in dir ruhen sehe, ist es für mich auch manchmal ganz erschreckend, weil ich denke, okay, also der Karren ist im Dreck und den kriegen wir da auch nicht mehr raus.
Ich kann dir wirklich, ich kann bescheinigen, dass das eine Zufriedenheit ist. Und ich finde, aus eigener Erfahrung fand ich es immer fürchterlich, wenn Leute in höheren Positionen irgendwie so ankamen ans Set, hatten von Tuten und Blasen keine Ahnung, längst befreit von jeglichem Alltag und haben dann aber sich so instant, so 10 Minuten eingemischt. Haben dann noch irgendwie gesagt, so was da...
Wer könnte das denn sein? Wen hast du denn da vor Augen?
Weiß ich nicht. Fällt mir echt keiner ein, aber so...
Niemand,
das ist so ein
fällt
dir
niemand ein?
Da hört man von. Da hört man von, dass
kann man
da
niemand sich da vorstellen, der das so machen könnte? Naja.
Naja, und das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich gesagt, so, ne, wenn irgendwas gut läuft, dann muss man da jetzt nicht irgendwie
ja
mit der Brechstange ran.
Ey, weißt du, dass ich heute, wir haben heute eigentlich schon Juck und Klaas gegen ProSieben, haben wir eigentlich schon komplett durchgespielt heute. Heute, am heutigen Tag.
Wie? Um 7 Uhr. Hab da noch gar nichts aufgezeichnet.
Nein, nee, ohne Aufzeichnung. Um 7 Uhr morgens haben wir uns getroffen, und zwar Joko, Steven und ich. Wir haben uns heute Morgen.
Ach, heute Morgen um 7.
Um 7 haben wir uns getroffen und haben zusammen eine Stunde Sport gemacht.
Ach.
Joko, Steven und ich, wir haben uns privat getroffen. Es hat geregnet, in Strömen hat es geregnet. Es hat auch genau eine Stunde geregnet, nämlich von 7 bis 8, genau in der Stunde, in der wir das machen wollten. Wir waren bis auf die Unterhose nass. Und wir haben heute Morgen eigentlich schon die komplette Energie rausgeschossen, die wir später dringend noch benötigen werden wahrscheinlich. Um 7 Uhr morgens.
Habt ihr so Kniebeugen gemacht?
Ja, auch so, zum Beispiel.
Den Armen ja, ausgestreckt.
Ja, wir haben so Morning Fitness. Nee, nicht zu dritt. Da waren noch andere Leute mit dabei. Es gibt hier so eine.
Ich wollte gerade fragen, waren da Zivilisten dabei?
Es waren Zivilisten dabei. Also People from outside the TV waren auch mit dabei. Und die machen das hier jeden Morgen. Das ist halt um 7. Das geht halt früh los.
Und, war das ein Kurs oder wie?
Ja, so ein Kurs draußen am Parkplatz. Kann man hingehen. Und dann stellen die da so Hütchen auf und so irgendwelche Matten. Und da kann man dann hingehen, da haben die dann so Gewichte dabei. Und dann kann man hier auf dem Parkplatz, da irgendwo da neben so einem Park, machen die dann so morgens um 7, machen die dann so Musik an und dann klatschen die so. Dann machen die, hey, so, und jetzt machen wir hier. Jetzt machen wir hier so Hampelmann. Und da machen wir, und Heinis.
Bist du jemand, Klaas, der sich von so einem Hey so mittragen
ja,
lässt?
Ja. Also kannst du ja, wenn das freundlich ist, schon.
Lässt du dich davon
ja,
motivieren?
Ja, total. Also wenn das jetzt, ist ein schmaler Grat von Robinson Club zu so Sport. Aber wenn das fröhlich ist, dann finde ich das gut. Also was ich nicht gut finde, aber es ist ja allgemein bekannt, ist, wenn man dann so wie bei der Bundeswehr dann so zur neuen Leistung so angeschrien wird und so. Also das funktioniert nicht. Aber wenn dann einer so von mir aus ein bisschen zu fröhlich ist, wenn es jetzt nicht ganz so eine Radiomoderator bei der Morningshow-Attitüde hat, das ist, nervt dann irgendwann. Aber wenn einer so gerade noch an der Grenze ist, dann warum denn eigentlich nicht? dann kann man ja auch immer da mitmachen und ich habe mittlerweile ein Alter erreicht, wo ich nicht mal alles ironisch finden muss. Manchmal finde ich Sachen auch einfach okay und dann lache ich da gar nicht drüber, sondern mache ich das einfach. Man muss ja nicht immer alles zwanghaft ironisch finden, weil da kann man ja gar nichts mehr machen im Leben. Und ich habe festgestellt, wenn ich den Ironieschalter mal ausdrehe, dann mache ich da einfach mit und mache da den Hampelmann morgens um 7:10 und denke mir, warum nicht? Und dann gucke ich mir Steven an und Joko und die sind alle halt super nass und kriegen kaum noch Luft und das und ich auch. Oh, es ist ja witzig, ne?
Das war im Regen, heute Morgen um
7. Ja, heute Morgen um 7. Und dann hat mir, guck mal, dann hat mir Joko geschrieben, weil ich war gestern so ein bisschen müde und so weiter. Und dann hat mir Joko geschrieben, es regnet krass, aber ich zieh durch. Und dann habe ich gesagt, ich zieh auch durch. Und dann hat er gesagt, ich bin in 10 Minuten da. Und dann hat er mich abgeholt.
Heute Abend ist ja die letzte Folge der Staffel, ja, ne? Ziehst du da auch durch?
Ja, wollen wir sehen.
Wollte ich auch gerade mal. Ist dein fette
Also, oder Party? Geht das von 7 bis 7, dein Tag? Dann haben wir ein Problem.
Nee, also bis Ende der Sendung werde ich wohl, also plane ich jetzt aktiv teilzunehmen an meinem Beruf. Ich werde da schon auch noch mit guter Laune auftreten, ist mein Plan. Mal gucken, ob ich das durchhalte. Wir wissen alle, dass das nicht immer dann die freie Entscheidung ist. Wollen wir mal gucken. Aber wir haben also zumindest jetzt schon stark angefangen und hoffen, dass wir nicht stark nachlassen.
Habt ihr Lust auf eine Checker-Frage?
Ja.
Baywatch Berlin, Checker-Frage. Wir checken das für dich.
Folgende Frage an uns. Also, ich arbeite, sagt hier Mattes, in einer Tourist Information an der Ostsee und telefoniere deswegen täglich mit Menschen aus ganz Deutschland. Mir ist aufgefallen, dass besonders ältere Menschen zur Begrüßung immer mitteilen, woher sie kommen. Beispiel, ja, hallo, hier ist der Schmitz aus Erfurt. Diese Info ist völlig irrelevant für das weitere Gespräch. Kannst du mit deinen Checker-Kollegen mal erörtern, warum alte Menschen mitteilen müssen, wo sie wohnen? Und wo liegt die Altersgrenze bzw. der Radius der Entfernung?
Okay, das ist auch so Peter Zwegert aus Berlin.
Ja. Das stimmt, ja. Die Ärzte aber aus Berlin.
Jetzt möchte ich erstmal wissen, Schmitti, wenn du wo anrufst, sagst du da, hallo, hier ist Thomas Schmidt aus Berlin?
Nee, habe ich noch nie.
Sagen deine Eltern sowas?
Nee, auch nicht.
Weil mir kommt das aber bekannt vor, dass Leute das machen.
Natürlich ist das bekannt. Das ist so, ja, das ist aber genau dieses Hallo hier, Peter Zwinger.
Ja, aber es geht, glaube ich, grundsätzlich darum, dass es früher, als es noch nicht so viele verschiedene Kommunikations- und Telekommunikationsmöglichkeiten gab, also ich habe zu Hause, so ähnlich wie man mir beigebracht hat, mit Messer und Gabel zu essen, habe ich auch gelernt, ans Telefon zu gehen. Also mir wurde,
ja, das stimmt, das wurde mir auch beigebracht.
Es wurde mir beigebracht, wie man das genau macht, weil man ja häufiger mal mit den Freunden von den Eltern dann oder den Arbeitskollegen reden musste, die dann halt an dem einen Telefon, was es nun mal nur gab, dann angerufen haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie so daherkommt.
Ich beende Mails manchmal so. Ich schreibe dann schöne Grüße aus Berlin.
Ja, das stimmt, das habe ich auch schon gemacht.
Da verstehe ich nicht, warum man das macht. Da denke ich jedes Mal auch immer, mir doch egal. Also, schöne Grüße aus Berlin. Hallo, sonnige Grüße aus Berlin. So, ja.
Ja, genau. Ja. Es wirkt ein Tick vertrauter, habe ich so das Gefühl. Ist es genau so ein Tick vertrauter, ohne dass
es. Vertrautheit, ja. Ich glaube, das ist es. Das könnte es sein, dass man sich identifiziert, dass man sich kenntlich macht.
Was ich zum Beispiel auch nicht nachvollziehen kann, ist Leute, die sich mit ihrem Vornamen melden. Also die so sagen, ja hallo, hier ist Jakob Lund aus, hallo, hier ist Jakob Lund, ich wollte mal vor allem noch einen Tisch frei.
Das mache ich auch
immer.
Wie sagt
man denn dann seinen Vornamen? Aber warum eigentlich? Das geht dir doch auch gar nichts an.
Hä? Aber den Nachnamen geht dem was an?
Es ist vertrauter. Und dadurch, also ich habe...
Der Nachname reicht doch, so meine ich, man gibt dann mehr Preis, als man muss.
Ich habe zu der Theorie, weshalb da die Stadt genannt wird, wenn man irgendwo anruft. Ja. Gerade in einem Informationsbüro auf Binz, wenn ich das richtig verstanden habe, oder wo.
Ja.
Das sagt dem anderen Menschen an der Leitung schon, ich kenne mich hier nicht aus. Ich werde ganz banale, naive Fragen stellen. Wahrscheinlich dreht sich's nur um, habt ihr auch einen Marktplatz oder gibt's bei euch auch ein Kino oder ab wann darf man schwimmen?
Ja.
Solche Fragen werden jetzt kommen, weil ich bin der Thomas aus Berlin.
Mhm. Ach so, weil um zu sagen, du bist halt nicht ortskundig.
Genau. Oder das sind halt Leute, die Leute, die, was ja nun auch so ist, dass ein gewisser Regionalpatriotismus, Lokalpatriotismus, der nun sehr ausgeprägt ist, vielleicht sogar ausgeprägter in Deutschland ist, weil man aus nachvollziehbaren Gründen den Patriotismus eher auf seine Region beschränkt, als jetzt so auf alles, weil man sich da aus verschiedenen Gründen unwohl mitfühlt, nachvollziehbarerweise. Deswegen gibt es, glaube ich, einen ausgeprägteren Lokalpatriotismus in diesem Land und dass man sich über seine Ecke, aus der heraus man kommt, noch identifiziert und es auch als Teil seines eigenen Ichs noch mehr, so wie der Nachname oder so, noch mehr empfindet. Wenn man sagt, ich komme aus Erfurt, dann schickt das ja den ganzen Daten, wenn du sagst, du bist 65, kommst aus Erfurt, dann hast du ja den halben Datensatz, was wohl wahrscheinlich alles passiert ist, schon mal mit dabei. Ist ja wie eine kleine Visitenkarte.
Ja, also wenn man das mal weiterführt, es wäre auch sinnvoll, wenn man zum Beispiel bei der Bank anruft, weil man da irgendwas mit dem Konto machen muss und man meldet sich, hallo, ich bin der Thomas und bin pleite.
Hallo, ich bin der Thomas, ich komme aus Delmenhorst. Ja, also es gibt auch schon Möglichkeiten, das praktisch ein bisschen eleganter zu umschreiben, dass man keine Kohle mehr hat.
Ja, das wird's auch sein.
Ich bin pleite. Hallo, ich bin der Thomas, mir fehlt ein Rad. Ja, dann machen Sie mal einen Termin. Ja, kann man, ja, okay.
Oder dass man sofort, also was man jetzt überlegen könnte, wenn man das in die neue Generation überführen möchte, weil er sagt ja auch, das hört irgendwann auf und warum eigentlich und so, dass man jetzt sagt.
Genau, und er sagt auch, es ist irrelevant für sein Telefonat.
Ja, denkt er. Aber weil er vielleicht nicht weiterdenkt. Also wenn man jetzt sagt, ich bin zum, was ich gerade gesagt habe, das Beispiel, da weiß man schon, wen man vor sich hat. Also bei einem 65-jährigen Mann aus Erfurt, dem brauchst du jetzt nichts erzählen von wegen, was die Sehenswürdigkeiten sind, dass man da vielleicht nochmal so ein altes Stasi-Gefängnis irgendwo besuchen kann oder so. Das interessiert ihn nicht.
Vielleicht liegt es auch an Dialekten. Also, dass man schon sagt, ich werde Ihren Kauderwelsch nicht verstehen. Also bitte sofort, packen Sie Ihr bestes Hochdeutsch aus.
Aber kann man...
Ich bin nämlich Jakob aus Berlin.
Kann man nicht Jakob aus Berlin, das heißt immer nur, Sie brauchen mir hier gar nichts zu erzählen. Das ist mit einem gewissen Stolz verbunden. Das ist so, wir sagen, wir sind die Beatsteaks aus Berlin. Das hat eher...
Stimmt, ja. Das will ich ja gar
das
nicht...
Das hat einen Stolz und es gibt, glaube ich, wahrscheinlich den Stolz und es gibt auch teilweise die entschuldigende Geste und sagen, hallo, ich bin die Monika aus Bitterfeld. Dann sag mal einfach, seien Sie einfach gnädig mit mir. Könnte auch sein. Aber wenn man... das jetzt weiterdenkt und sagt, könnte man das irgendwie aufgreifen, dann fände ich es auch gut, dass wir uns vielleicht alle gemeinsam angewöhnen, dass wenn man irgendwo anruft, dass man sofort den Grund, wie du das eben angeführt hast, Thomas, den Grund des Anrufes sofort mit einbaut. Man sagt zum Beispiel, hallo, man ruft im Restaurant an, sagt, hallo Lund, ich habe Hunger.
Sehr gut. Was auch denkbar wäre, dass man seine Gefühlslage gleich mit erzählt.
Ja.
Hallo, guten Tag, Schmidt, ich bin schlecht gelaunt. Hallo, guten Tag, Schmidt, ich...
Ja, das würde ja wirklich ein Telefonat
sein. Total, wenn du bei deinem Bootsmann zum Beispiel anrufst, ne?
Ja, der, ich bin ängstlich.
Ja, genau, du rufst an, hallo, ich bin Thomas, ich habe Angst vor Ihnen und ich möchte gerne, dass mein Boot wieder ins Wasser gelassen wird. Dann kann der sich auf dich einstellen.
Und ich möchte mich aber nicht übertrieben devot geben heute, weil mir das danach immer nicht gut geht.
Wenn man das
ich möchte einfach, dass Sie machen, was ich will.
Wenn man das kombiniert und sagt, so, ich bin Thomas aus dem Saarland, ich habe Angst und bin sehr dumm. Dann weiß der alles, was er wissen muss, um
das
irgendwie
stimmt,
mein Boot auf Vordermann zu bringen.
Ja.
Und was er von mir erwarten kann.
Das ist doch okay, dass man sich dann...
Und pleite, müsste ich noch sagen.
Ja, aber das ist ja gelogen. Du sollst ja nicht lügen. Also wenn du ein Boot hast, bist du ja nicht pleite. Dann kannst du das Boot ja auch verkaufen. Also man muss dann schon, also man muss mit sich selbst und seiner Umwelt dann ehrlich sein, weil sonst bringt das alles nichts. Wenn man dann wieder, weil dann kommt wieder der Halli-Hallo-Schmidt, der da sonst was behauptet, damit er da einfach gut durchkommt. Weil da hast du dir auch keinen Gefallen getan. Wir probieren dir damit, den Halli-Hallo-Schmidt auszutreiben, weil der dir anstrengend ist. Du willst gar nicht der Halli-Hallo-Schmidt sein. Den machst du nur als emotionales Notfallprogramm, damit die Leute dich in Ruhe
das
lassen.
Das stimmt. Aber ich sag mal, ich finde, das ist ein guter Gedankenanstoß, dass man.
Ja.
Guck mal, wenn ihr zu McDonald's geht, oder zu Burger King oder wie auch immer, dann steht man da in der Schlange. Und man überlegt sich schon genau, wie man die Bestellung aufsagen wird. So, ich weiß genau, okay, das und das mit der und der Soße, hier bitte, nein, Pommes nicht, das, dies. Man ist da voll vorbereitet. Und wenn man so,
im Dönerladen ist auch so.
Und wenn man aber so auch Telefonate angehen würde, dann könnte man wirklich die Telefonate wahrscheinlich wirklich aufs Wesentliche reduzieren.
Oh.
Dass man alle Infos, so wie bei einer Bestellung, so das, und man sagt doch gleich, was man will und wann irgendwie ein erfolgreiches Telefonat für dich abgeschlossen
ist. Ey, das wäre doch was für den beruflichen Kontext, dass man da verabredet, dass man nur über die Sachen redet, die jetzt wichtig sind.
Wie bei Jauch eigentlich.
Genau, als hätte man nur 30 Sekunden.
Ja, das wären...
A, B oder C.
Das wäre doch gut. Also wenn man muss es halt vorher einmal besprechen, weil dann kann man eine soziale Geste machen, die aber 10 Telefonate lang hält. Man sagt jetzt die nächsten 10 Male, die ich anrufen werde, so zum Beispiel, damit man sich also lange noch merken kann. Deswegen ist das Vorschlag 10 Mal. dass man sagt, die nächsten 10 Male werde ich sofort zum Punkt kommen und werde überhaupt nicht, ja, das können wir doch miteinander verabreden.
Das können wir wirklich machen, weil wir telefonieren
oft. Die nächsten 10 Male werden wir sofort über die Sache reden.
Ja.
Und kein,
die telefonieren wir jetzt erstmal ab, ne?
Genau.
Die 10 Mal.
Und kein Blabla mehr.
Ja. Wobei, ich plaudere schon auch mal gern mit dir, weil wir lachen.
Ja, gut, aber wir wollen, aber lass uns doch jetzt mal probieren, ob wir das mal hinkriegen. Wir wollen das ja nur mal ausprobieren, genau.
Für die Menschheit. Ja.
Mit der Methode könnten wir bei Florida die Eintageswoche einführen. Wenn wir nicht mehr über irgendwelchen unsinnigen Scheiß reden, ne?
Ja, aber gut, also das ist vielleicht in unserer Branche, ist vielleicht, also speziell in unserem,
ja,
unserem Geschäft ist es vielleicht nicht die richtige Idee, weil was bleibt da noch über? Ne?
Aber ja, ihr beiden, ich bin, also das ist jetzt so ein bisschen Stimmungswechsel, aber jetzt kommt die Abteilung Ernst. Und es ist mir vollkommen ernst, was ich jetzt sage.
Okay.
Es ist wirklich so passiert. Manchmal, kennt ihr das, wenn es so regnet und man fährt dann mit dem Taxi und man sitzt da hinten drin und es ist schon dunkel. So. Und man, ja, fährt durch die Stadt. Und es schwingt so ein bisschen Romantik, so diese Großstadtromantik, die schwingt so ins Taxi rein, so ein bisschen. Und man wird dann aber auch so wehmütig, wie so in einem Musikvideo von Eminem früher, so Dido oder so. Und guckt dann aus dem Fenster, hat den Kopf so an die Scheibe gelehnt und guckt da so raus. Und das, genauso ist es mir passiert nach einer Geburtstagsparty, auf der ich war. Hab da so rausgeschaut und es wurde so ein bisschen schwermütig geworden und gleichzeitig aber auch, man hat so, ich habe wirklich gedacht, das ist nicht ausgedacht, also ich habe an euch beide gedacht, unter anderem. Aha. Ich habe gedacht, ey, man ist in dieser Stadt und was ich an der Stadt mag, ich hasse vieles an Berlin, ne? Wirklich vieles.
Na.
Aber der Ursprung, weshalb man mal irgendwann gesagt hat, man packt seine 7 Sachen und zieht von wo auch immer in diese Stadt, war auch, um Leute zu treffen, mit denen man 5 Tage die Woche Blödsinn reden kann. Sachen, die einen brennend interessieren, wofür man vielleicht in anderen Regionen oder in anderen Städten überhaupt kein Verständnis hervorgebracht wird, wie man sich da ereifert, wie emotional man werden kann über Nichtigkeiten, dass man so Leute findet, die auf einer Wellenlänge sind. Das hat man, das weiß man, glaube ich, erst zu schätzen, wenn man das mal eine Zeit lang nicht hatte. Ich meine jetzt nicht auf Wellenlänge, dass man mit Leuten keinen guten Abend verbringen kann oder so, sondern dass man wirklich die Leidenschaft, ob es jetzt für Fernsehen ist, für Videospiele, was auch immer, dass man so Leute findet, die genau das auch irgendwie sehen und nachempfinden können und mit dir Tage, Wochen, Jahre lang über wirklich Nichtigkeiten streiten können, lachen können und so weiter. Und da dachte ich an euch und ich dachte, das muss ich Berlin groß ankreiden, dass ich das irgendwie hab. Dass das, ach, war, Mensch, das, ja, war die Suche, die ich aufgenommen habe, als ich nach Berlin gezogen bin und ich habe das gefunden, auch dank euch, dass ich so irgendwie denke, ja, das hat mir die Stadt gegeben. Und da dachte ich dran, während der Taxifahrt im Regen. Ist das was?
Ach, das ist aber interessant. Ja, das ist interessant, dass du das so echt sagst. Schön. Ja, das, also das ist ja erstmal, ist das natürlich schön zu hören und es funktioniert ja auch. Also du kannst das ja eigentlich nur, wenn du recht hast und das aufrichtig ist und das auch stimmt, so, ne, dann muss das ja auf Gegenseitigkeit beruhen und tut's auch, weil das ist ja, absolut, das Wesen, ja, dessen, was du gerade gesagt hast. Diese Gegenseitigkeit ist ja der Zauber, von dem du da sprichst. Und, ja, und deswegen,
wir haben immer was zu kichern.
Ja, deswegen geht's mir natürlich da absolut genauso. Und ich habe auch ein bisschen den Eindruck, wenn du das jetzt, du hast es ja so über Berlin geöffnet, diesen Gedanken. Und ich finde, weil wenn mich immer so Leute fragen, was ist, also als ich nach Berlin gezogen bin, hatte ich immer Angst die ganze Zeit, weil mein Alarmsystem hat einfach nicht mehr funktioniert. Weil ich habe früher gelernt, wenn es irgendwie dreckig ist irgendwo und wenn es dunkel und schattig wird und wenn Verrückte auf der Straße rumlaufen, dann Obacht. Und dann habe ich immer Angst bekommen, dann bin ich woanders hingegangen, wo keine Verrückten waren und wo, oder was heißt Verrückte, sagt man immer so leichtfertig, aber die haben Menschen, die sich irgendwie nicht so konform verhalten haben. Das ist ja nicht immer gleich schlimm oder gleich irgendwie blöd, aber für mich als unerfahrenen Oldenburger und als zwischenzeitlichen Kölner war es dann schon irgendwie was Besonderes und ich hatte dann überall Angst. Ich dachte, um Gottes Willen, hier kann man ja nirgendwo langlaufen. Alle meine Triggerpunkte sind hier so an jeder Straßenecke, bis ich irgendwann gemerkt habe, mich zu beruhigen und festgestellt habe, okay, das ist hier wahrscheinlich so. Und dann fängt nämlich das an, was du gemacht hast, was Jakob dann ja irgendwann, trotz dessen er aus Berlin kommt, ja auch gemacht hat, ist, man stellt sich seine Stadt selber zusammen, man konfiguriert sich das so. Man nimmt sich die Teile und die Dinge, die verfügbar sind, oder denkt sich das sogar selber aus. Und das funktioniert mit anderen Städten im Kleinen, wenn man das jetzt runterbricht auf die persönlichste Ebene, ist das natürlich, das ist das ganze Leben so, aber ich rede jetzt wirklich über die Stadt.
Ja, aber das stimmt ja voll, je größer die Stadt, umso mehr Konfigurationsmöglichkeiten.
Naja, und umso weniger solitäre Identität strahlt die Stadt von sich aus. Also München hat ein ganz klares Grundgefühl, Hamburg hat ein ganz klares Grundgefühl, auch Köln hat das. Berlin, finde ich, ist sehr diffus, sehr defragmentiert und sehr unterschiedlich und so. Und auch, ich meine nicht die persönlichste Ebene, sondern die dann schon etwas sachlichere Ebene, die oben drüber läuft, habe ich schon so den Eindruck, dass ich mir das immer besser so zusammengebaut habe. Und ich könnte mir im Leben nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben. Und das liegt natürlich dann, wenn ich dann wieder drüber nachdenke, liegt das an den Menschen, mit denen ich da bin. Also auch an euch.
Ich glaube auch, Jakob, du kommst zwar aus Berlin, aber du wirst es auch kennen, wenn du, ich meine, du hast Jura studiert. Und wahrscheinlich war das auch irgendwann so eine Erleuchtung, dass man eine Chance hat, in dieser Stadt auch irgendwie einen Berufszweig einzugehen, wo man Gleichgesinnte findet. Und ich glaube, ja, man unterschätzt das, wie wichtig das ist. So, das kannst du auf dem Dorf auch haben, ob es im Fußballverein ist oder keine Ahnung. Also nur, aber gerade bei in unserer Branche und mit unseren Leidenschaften, die wir hatten, so, da ist es natürlich schwer, jetzt sagen wir mal, Leute zu finden, die 8 Stunden übers Fernsehen streiten können und so. Und das ist so eine Erleichterung. Ich finde, das ist so viel wert und das muss man sich manchmal auch wieder. Das ist einer der besten Aspekte in unserem Job, dass wir mit Gleichgesinnten Sachen machen.
Genau, das sehe ich übrigens ganz oft auch an Tagen, wo ich gar keinen Bock habe, als meine Hauptmotivation. Das heißt, ich treffe da meine Freunde und mit denen kann ich über den Quatsch reden, der mich am meisten interessiert. Und das ist irgendwie doch.
Deswegen war das ja eigentlich jetzt ein Plädoyer, dass wir den Plan über den Haufen werfen, dass wir jetzt sagen, wir reduzieren uns jetzt immer nur auf das Wesentliche.
Ja, das verstehe ich.
Ich wollte nur mal gucken, ob das technisch funktioniert.
Aber ich finde, am Telefonat ist das auszuprobieren und im Persönlichen sicher nicht. Ich möchte noch zum Schluss mit euch eine Humorfrage diskutieren, die ich mir diese Woche gestellt habe. Es geht um ein Video, das ihr natürlich auch alle gesehen habt, vielleicht auch viele von den Zuhörern, nämlich ein Video, in dem unser Held von 1990, Andreas Brehme, gegen den Elfmetertöter Gojko Cea. Da macht er den Elfmeter rein und wir sind Weltmeister 1990. Eine herrliche Nacht in Italien. Sensationell. Kann ich mich noch genau erinnern, wie ich da als kleiner Steppke im Flur dieses Spiel mitbekommen habe, vom Fernseher. Und der wiederum verdient sich ein kleines Zubrot, indem er eben Geburtstagsgrüße aufnimmt mit seinem Telefon zu Hause und die dann verschickt werden an die Leute, die dafür Geld bezahlen. Ne? Und da gibt es ein Video, in dem er eben genau das tut. Er macht das aber recht, wie soll man sagen, das alleine schon witzig.
Er war eleganter
das war für mich
am Ball,
der,
sag ich mal.
Es war eines der witzigsten Videos, was ich seit Jahren gesehen habe. Ich habe wirklich einen 10-minütigen Lachanfall bekommen, und das, weil das nicht so schön aufbaut. Also er liest sehr schlecht diesen Gruß vor, er verwechselt dann auch, dass es zum Geburtstag oder zu Weihnachten, und es ist alles wahnsinnig stark sich, und dazu trägt er noch eine witzige Brille, weil die so ein bisschen so einen Lupeneffekt hat mit
in
den
der
Augen.
Sich das, er sieht, das Papier spiegelt oder der Laptop spiegelt, indem man den Text hat, den er abliest.
Genau. Und er macht das alles sehr, sehr ungelenk und also wenig, wie du richtig sagst, schon von der Eleganz seines Fußballspiels war da zu spüren. Ne? War wirklich ein fantastischer Fußball. Und er holpert und stolpert da so durch diesen Geburtstagsgruß, und allein das ist schon irgendwie witzig. Und dann ist er fertig, der Gruß, und dann bekommt er sein Handy nicht aus, starrt er noch so rein, wie das so manche Dads wahrscheinlich auch tun, kann das nicht ausmachen, und dann entgleitet ihm das Handy so leicht nach links in einem perfekten Comedy-Timing, in einer perfekten Comedy-Sekunde, und man sieht seine nackige Frau barbusig ins Bild latschen. Und sie sagt vorher noch, ich habe das Video inzwischen 72 Mal gesehen, sie sagt vorher noch, bist du fertig, kann ich raus? Und dann sagt er, ja, ja. Und dann latscht sie da nacktbusig durchs Bild. Und das ist so unfassbar witzig. Und es ist das, die DNA der Komik. So, das ist so. Das ist unglaublich lustig. Und es wäre auch lustig, wenn dann da ein Typ mit einem nackten Pimmel langgelaufen wäre. Es ist einfach, das ist genau das, was man von der Natur gegebene Comedy nennt. Das ist ja nicht ausgedacht. So, jetzt habe ich mich da Tränen gelacht. Dann sagt jemand in meinem Umfeld, wahrscheinlich auch zu Recht, dass ja das auch nicht fair ist, weil letztendlich diese Frau jetzt da so entblößt wird. Ne? Also die Frau wird da gegen ihren Willen, da ist die, kursiert die jetzt im Internet mit ihren nackten Brüsten. Und das ist natürlich 100% verständlich und das ist auch nicht in Ordnung, das ist wahrscheinlich an Freunde, die das auch witzig finden, weiterzuschicken. Aber was macht man jetzt? Als Humorfan, das ist eine sogenannte, vor Gericht würde man sagen, eine Güterabwägung. Hier einerseits hat man das witzigste Video der letzten 10 Jahre, was mir bestimmt ein der glücklichsten Momente auch der letzten 10 Jahre beschert. Ich habe fast gekotzt vor Lachen. So. Und auf der anderen Seite hat man das Persönlichkeitsrecht dieser Frau, die da mit gar nichts zu tun hat, dass ihr Mann nicht gut filmt.
Vor allem, der hat es ja auch noch abgeschickt.
Was tun?
Also, das war ja kein Insta-Live, wo es dann nur mal in der Welt ist, ja. Sondern der hat ja immer gesagt, so ist das gut. So geht das jetzt an den Alfred raus.
Das war nicht eine Ausnahme, das Video, ne? Also er hat das jetzt nicht nochmal geguckt, bevor es abschließt.
Ja, immerhin nicht so eitel, der Mann.
Und bevor ich sage, was die Frau zu dem Vorfall gesagt hat, aber ja, wie ist da eure moralische Abwägung? Was sagt da euer moralisch-ethischer Kompass?
Ich kann das exakt nachvollziehen, was du sagst. Es ist natürlich dramaturgisch der perfekte Gag.
Ja.
Die perfekte Pointe.
Ja. Das ist sogar besser als der 11,90 Meter, muss ich wirklich sagen.
Ja.
Aus Comedy-Sicht.
Ja.
Aus Comedy-Sicht gleichwertig.
Also meinst du, die größte Leistung von Anni Bremer haben wir jetzt gesehen, ne?
Ja, Minimum die zweitgrößte, wenn ich auf Augenhöhe mit dem 11,90 Meter.
Aber ich glaube,
weil das Timing noch besser war als bei dem 11 Meter.
Es ist auch so, das Gute daran ist so, man sieht die Echtheit des Gags. Also, dass da wirklich nichts, dass das einfach ein Unfall war, durch ein kurzes Ausrutschen des Handys in der Hand und so.
Ja.
Es ist nicht, das Timing passt dadurch halt so perfekt.
Ja.
Man muss das als Gag und aus reiner Dramaturgie muss man das leben. Ja.
Das muss ins Museum, Museum der Geschichte.
Wie ich finde,
neben den Ball,
wie ich finde,
von 90.
Natürlich, klar, also du hast absolut recht mit natürlich auch dem Wahren der Persönlichkeitsrechte. Also, absolut klar, ne, muss man gar nicht groß drüber reden. Aber es ist jetzt auch, ich mag mal, durch alle Zeiten, durch alle Zustände, durch alle Dinge, die da so passieren können, es ist ein klassischer Fauxpas, der da passiert ist. Ein Fauxpas unter Zuhilfenahme eben der digitalen Möglichkeit. Früher ist einem vielleicht auch mal irgendwo die Hose runtergerutscht, wo es vielleicht nicht so passend ist, ja, weil eben der Gürtel kaputt ist. Ne? Das haben wir natürlich weniger Leute gesehen. Aber das ist der Fauxpas nun mal. Und der ist jetzt hier passiert und man kann ihn nicht ungeschehen machen.
Vor allen Dingen,
insofern, es ist ja nicht so, dass man gesagt hat, man inszeniert das jetzt und man plant das jetzt an und so. Und die Weiterverbreitung ist natürlich ein aktiver Akt daran, aber man plant das jetzt nicht und lässt da jemand in die Falle laufen, sondern es ist halt passiert, ohne dass das einer wollte im Vorfeld und das eben, ein Fauxpas, nun.
Aber Jakob, ich habe genau mit denselben Gedanken zu kämpfen gehabt, ne, schickt mir das jetzt weiter, das muss man sehen und so, ne, aber es ist auch ein bisschen shady so. Aber,
ein bisschen uiuiui.
Ein bisschen uiuiui, aber dann hat hat Andi Brehme und seine Frau, die haben dann ein Statement abgegeben in der Bild-Zeitung.
Genau, ja.
Und die haben, für mich hat das völlig ausgereicht als Absolution. Sie hat gesagt, was ist denn da dabei? Das ist ja ein witziges Video, so sieht man mich ja auch am Strand. Naja, das passiert. Ups, die Pannenschau.
Ein Fauxpas, so. Wie ich gesagt habe, ein klassischer Fauxpas.
Ein Fauxpas, so. Und die hat das mit Humor genommen und deswegen sage ich so, ach, ist doch witzig, ne?
Und ich finde, wir sind Deutschlands beste Humorrichter. Und wenn man jetzt noch einmal guckt auf die Motivation, ja, also es ist ja auch kein hämisches Lachen. Wir lachen ja nicht die Frau aus. Wir lachen einfach, weil es genau das Unpassendste ist, was in diesem Moment passieren kann, wenn jemand das Handy nicht auskriegt. Und das in diesem Timing. Und deswegen muss ich auch sagen, hier überwiegt die pure, schiere Qualität aus der Natur, dass dieser Witz entsteht, ist da, glaube ich, höher zu bewerten als alles andere. Und so sieht es ja auch Frau Brehme.
Jakob, ich glaube, es schwingt auch mit, die Kombination, und da merkt man auch das Geniale an diesem Gag, aus diesem sehr stark sich vorgetragenen Vortrag.
Ja.
Und das ist alles, er hat so die Lesebrille auf und ist alles so.
Der filmt sich selber dann natürlich Deutsch, wie so alte Männer so in die Nasenlöcher rein, ne?
Ja, alles.
So eigentlich wie Xavier Naidoo, als er da so angefangen hat zu heulen, ne?
Ja. Und ich glaube, das ist, als würde er am Fließband stehen und hat dann einfach diese, er muss das jetzt noch machen und danach geht's in den Pool, ne? So, und dann bricht Agent Chaos in die Welt rein, so für einen kurzen Moment. Und ich glaube, dieser Unterschied, der macht auch viel aus.
Ja.
Also das ist absolut Oscar-würdig, dieses Video, und da kann ich allen Beteiligten nur zu gratulieren.
So, wie läuft's bei euch jetzt?
Heute große Show bei euch.
Genau, Ja, du hast auch noch eine Menge zu tun, ne, Thomas? Musst du heute noch viele Leute begrüßen?
Viele Leute begrüßen. Dann
stehst du heute am Eingang vom Studio wie Hubert Burda und begrüßt die Leute mit Handschlag?
Ja.
Und Schmidt, die isst noch ein Heckenrind?
Ein Heckenrind und hat den Frack von Campino dabei.
So machen wir das alles.
Und du, Jakob, was machst du denn heute noch?
Ja, ich muss sagen, ich habe mich jetzt während dieses Podcasts mit meinem Supertee, glaube ich, wieder fit getrunken. Und ich kann jetzt doch, anstatt ins Homeoffice zu gehen, werde ich jetzt nochmal mich trauen, ins Büro zu gehen und mal gucken, was da auf mich wartet.
Ja, da freue ich mich auch, denn wir sehen uns ja dann schon am Montag wieder, ne?
So ist es.
Also, es hat mir ganz viel Spaß gemacht mit euch. Und tschüss.
Tschüss. Alles Liebe, alles Gute.
Ja. Lars, warum hast du mich nicht gefragt, ob ich bei dem Sport da mitmache, morgens um 7 im Regen?
Weil du Nein gesagt hättest.
Nee, ich hätte dich ja auch überraschen können.
Also jetzt mal wirklich mal einmal ganz ehrlich, das klären wir jetzt noch kurz bitte. Sei mal ganz ehrlich.
Ja.
Weil ich hätte mich gefreut, wenn du mitgekommen wärst.
Ja.
Aber hättest du Ja gesagt?
Nein.
So. Manchmal ist es ja gut, wenn man sich kennt. Danke, Ende.
Danke, Ende.
Tschüss.
Tschüss.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches.
Ja.
Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softball-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Das ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht.
Ja.
Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht,
es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines Preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
weil Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguin-Weibchen wissen so, es ist jetzt nicht
cool,
der krasseste
Stein,
aber es
ist
nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
höre. Das ist Post.
Genau.
Okay.
8.30 Uhr Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.